Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute Morgen kommt aus Markus 1, Verse 1 bis 13. Lasst uns zu Beginn auf Gottes Wort hören. Markus 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündete und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn hinabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Mit diesen Versen beginnt die womöglich älteste Biografie von Jesus Christus. Wir kennen das Leben von Jesus, weil wir Biografien wie das Markus-Evangelium haben. Daher wissen wir, was in seinem Leben geschehen ist. Wir wissen, wie er gedient hat. Wir wissen von den Wundern, die er getan hat. Und tatsächlich ist ja immer noch einem Großteil der Bevölkerung so: Die wichtigsten Ereignisse sind denen noch bekannt. Weihnachten ist immer noch das wichtigste Fest in Deutschland. Ganz besonders Weihnachten. Und das nicht zu Unrecht. Ja? Die Geburt von Jesus ist ja auch ein phänomenales Ereignis gewesen. Und auch eine tolle Geschichte. Ja, wie die Engel den Hirten auf dem Feld begegnen und so weiter. All die Verheißungen, die wahr werden. Und dann Gott selbst, der Mensch wird. Man müsste meinen, eine relevante Biografie von Jesu Leben würde über das Ereignis seiner Geburt berichten, gerade wenn diese Geburt so erwähnenswert ist. Und jetzt haben wir aber das Markus-Evangelium vor uns, und erstaunlicherweise fehlt die Geburt von Jesus. Markus beginnt nicht mit Weihnachten. Tatsächlich beginnt er überhaupt nicht mit Jesus. Er beginnt mit Johannes, dem Täufer. Und dafür gibt es aber einen guten Grund. Markus hat Weihnachten nicht vergessen. Er verfolgt eine klare Absicht mit seinem Evangelium. Er erzählt die Geschichte von Gott, dem Sohn, der Mensch wurde, nicht einfach so, sondern zu einem ganz bestimmten Zweck. Und der Beginn von diesem Evangelium dient jetzt dazu, uns auf diesen Zweck auszurichten. Was ist dieser Zweck? Warum haben wir dieses Evangelium? Wir lesen es im ersten Satz. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Was ist dieses Evangelium? Das Evangelium ist eine klare Botschaft, die sich an jeden Menschen richtet. Und das ist das, was Johannes predigt. Tue Buße und finde Vergebung für deine Sünden. Dieser Anfang, wo es um Johannes den Täufer geht, dient dazu, diese zentrale Botschaft hervorzuheben. Dafür können wir sehr dankbar sein, denn bei all den Dingen, die in Jesu Leben passieren, all den Wundern, die er tut, all die Predigten, die er hält, all diese Ereignisse, passiert es ganz leicht, dass wir diese zentrale Botschaft tatsächlich übersehen. Viele Menschen haben die Evangelien gelesen und gepredigt und haben daraus geschlossen, dass wir bestimmte Dinge tun müssen und haben verschiedene Sachen daraus gepredigt, die nicht das Evangelium von Jesus sind. Und genau darum haben wir aber von Markus diese Einleitung, wo klar gemacht wird, das ist es, worum es geht. Nun, worum geht es? Diese Botschaft besteht aus zwei Teilen. Tue Buße. Das ist ein Befehl. Das ist kein Betteln, kein zögerliches Fragen, keine Empfehlung. Gott befiehlt, tue Buße. Der zweite Teil ist, finde Vergebung für deine Sünden. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung, eine Garantie. Vergebung für deine Sünden. Das ist die eine Botschaft des Evangeliums, die sich an dich richtet, an jeden Menschen richtet. Unser Abschnitt, diese Einleitung über Johannes, gibt uns jetzt drei Argumente, oder ich habe drei Argumente rausgearbeitet, die uns ermutigen, dieser Botschaft zu vertrauen und ihr zu folgen. Warum solltest du Buße tun und Vergebung finden? Das ist unsere Gliederung. Tue Buße und finde Vergebung für deine Sünden, denn erstens, das Evangelium von Jesus ist klar. Zweitens, das Evangelium von Jesus ist vollendet. Drittens, das Evangelium von Jesus ist deine einzige Hoffnung. Fangen wir vorne an. Erstens, tue Buße und finde Vergebung für deine Sünden. Denn das Evangelium von Jesus Christus ist klar. Es ist sehr hilfreich, wenn Dinge klar sind. Wenn etwas klar ist, dann wissen wir, was von uns erwartet wird, und wir wissen, was wir erwarten können. Kinder kennen das ganz gut. Wenn es klare Regeln gibt, dann wissen Kinder, was sie zu tun haben, was von ihnen erwartet wird, was sie nicht tun dürfen. Und sie wissen, was sie erwarten können, wann sie Ärger kriegen, wann sie ein Lob bekommen. Deswegen sind klare Regeln für Kinder sehr wichtig. Kinder kennen das auch nur zu gut. Wenn die Regeln unklar sind, dann sind die nämlich hervorragend darin, die Aussagen der Eltern zu interpretieren, dass sie für sie passend sind. Sie kennen es aber auch sehr gut, dass die Eltern ihnen auf einmal sauer sind und Ärger verpassen, ohne dass die Kinder überhaupt eine Ahnung haben, warum. Weil die Regeln oft dann doch nicht so klar sind, wenn wir Menschen die Regeln aufstellen. Lydia zum Beispiel versuchen wir gerade beizubringen, auf Toilette zu gehen. Und wenn sie eine trockene Windel hatte und Pipi ins Klo macht, kriegt sie einen Keks. Stimmt's? Sie weiß das schon richtig gut. Wenn sie auf Klo sitzt und Pipi macht, dann sagt sie Keks. Am Anfang war das noch unklar. Da hat sie jedes Mal Keks gesagt, wenn sie auf Toilette saß. Keks? Später. Wenn etwas klar ist, dann wissen wir, was von uns erwartet wird und wir wissen, was wir erwarten können. Warum ist es für uns wichtig, für das Evangelium? Nun, das Evangelium ist klar. Das heißt, wir dürfen wissen, wie wir in den Himmel kommen. Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Wie können wir selig werden? Es ist einfach. Von uns wird Buße erwartet und Vergebung können wir erwarten. Die Klarheit des Evangeliums scheint irgendwie trivial, wenn ich das jetzt so sage. Es ist so, ja, natürlich ist das Evangelium klar. Aber es ist eine Eigenschaft, die das Christentum von allen anderen Religionen abhebt. In keiner anderen Religion dieser Welt gibt es diese Klarheit, dass die Menschen wissen, was von ihnen erwartet wird und dass sie wissen, was sie erwarten können. Alle Religionen erwarten etwas von den Menschen. Alle Religionen verheißen etwas und versprechen irgendwelche Dinge. Aber die Beziehung zwischen den beiden ist immer unklar. Ein Muslim weiß nicht, ob er in den Himmel kommt. Und so ist es in allen anderen Religionen auch, es sei denn, es ist irgendwie so eine, alle sind gerettet Religion, aber dann ist meistens nicht klar, was von uns erwartet wird. Die Klarheit des Evangeliums gibt es nur in der Bibel. Das Evangelium ist klar. Nun, wieso rede ich hier von der Klarheit des Evangeliums und was hat das jetzt mit Johannes dem Täufer zu tun? Johannes, das sagt es uns hier, hat genau diese Aufgabe, klarzumachen, worum es geht. Schauen wir uns Vers 2 an. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, der dir einen Weg bereiten wird. Die Stimme des Rufenden ertönt in der Wüste, er bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes soll den Weg klar machen. Damit ist natürlich gemeint, Johannes soll klar machen, worum es geht. Das ist Sprache, die quasi einen Herold darstellt. Damals hat man das anders genannt. Er wird zum Beispiel Bote hier genannt. Aber stellt euch den Herold von einem König da vor. Oder einen Boten oder was auch immer. Ja? Ein König oder ein großer Fürst kommt in eine Stadt. Und er klopft dann nicht an der Tür persönlich, sondern er schickt jemanden voraus, der in diese Stadt geht, der ankündigt, dieser große Herr kommt und der hat Folgendes vor, der möchte mit euch über irgendwas reden oder der möchte irgendwas kaufen oder was auch immer. Also der Herold wird dem König vorausgeschickt, um klarzumachen, was der König möchte. Das macht er auf verschiedene Dinge. Also zum einen erweisen, zum einen kommt er und sagt, wer dieser König überhaupt ist. Ja, also wenn wir jetzt hier in der Gegend von Dillenburg sind und dann kommt irgendein Fürst an, dann ist natürlich die Frage, welcher Fürst kommt jetzt an? Ist es der von Hessen? Ist es der von Brandenburg? Ja, wo kommt er? Das heißt, der Herold verkündigt, wer der König ist und dass er kommen wird. Dann macht der Herold die Absichten von dem König klar. Warum kommt er überhaupt? Was hast du zu erwarten? Was erwartet der König jetzt von dir? Und dann bereitet er alles für die Ankunft von dem König vor. Also zum Beispiel schaut er, dass genug Verpflegung für diesen ganzen Hofstaat oder sowas da ist. Oder er sorgt dafür, dass da keine Unruhen in der Stadt herrschen, dass der König in Gefahr ist oder irgendwelche solche Sachen. So hat das dann immer funktioniert in der Vergangenheit. Und genau so eine Aufgabe erfüllt Johannes. Das ist das, was die Zitate hier aus dem Alten Testament über Johannes sagen. Der Bote wird vorgeschickt und er bereitet den Weg für seinen König. Wie erfüllt Johannes diese Aufgabe? Na, ganz zu Anfang sehen wir, wie Johannes mit diesen Zitaten aus dem Alten Testament eingeleitet wird. Diese Zitate stellen Johannes in eine Verbindung mit dem Alten Testament. Johannes reiht sich ein in alle Propheten, die vor ihm kamen. Und so bereitet er ganz entscheidend Jesus vor. Johannes bringt nichts Neues, sondern er ist einfach einer von vielen, der auf diese Erfüllung von dem, was im Alten Testament die ganze Zeit die Rede ist, hinweist. Johannes wird im Alten Testament angekündigt und er knüpft an alles, was vor ihm war. Das heißt, Johannes bringt keine neue Botschaft. Nichts von dem, was Johannes macht, ist Innovation. Es ist alles vorher schon gewesen. Und Johannes ist quasi, er bringt auf den Punkt, was vor ihm alles schon war. All die Verheißungen des Alten Testaments. Er ist wie ein Doppelpunkt am Ende von einem langen Einleitungssatz. Johannes ist dieser Doppelpunkt und nach dem Doppelpunkt, da geht's jetzt los. Warum macht das das Evangelium klar? Das Alte Testament ist eine Riesenschrift, wo ganz detailliert die eine Botschaft des Evangeliums erläutert wird. Seit Beginn der Menschheit spricht Gott zu den Menschen mit einer Botschaft. Tue Buße und finde Vergebung für deine Sünden. Und Johannes knüpft an dieses ganze Buch an und also auch an diese Botschaft und zeigt, das ist das eine, wovon Gott von Anfang an geredet hat. Darum geht es jetzt. Seit Beginn der Menschheit, sagt Gott diese eine Sache zu den Menschen, seit Beginn der Menschheit, also seit dem Sündenfall vor allem, ist klar, dass die Menschen keine Buße tun und dass Vergebung praktisch unmöglich ist. Und die ganze Zeit wird im Alten Testament einer verheißen, der uns Menschen zu echter Buße führt und der wahre Vergebung möglich macht. Das ist dieser Messias. Das ist der eine, der die ganze Zeit verheißen wird, der alles erfüllen soll, der diese eine Botschaft der Buße und Vergebung möglich machen wird. Und genau den verheißt Johannes auch. Johannes ist für uns also ein bisschen eine Zusammenfassung, weil er quasi kurz vor der Erfüllung steht und sagt, ihr habt diese ganzen Verheißungen, die sind immer noch die Verheißungen und jetzt kommt's. Das Alte Testament ist der Brief, den der König seinem Herold mitgibt und Johannes ist der Herold, der diesen Brief an die Bevölkerung der Stadt verliest, um in dem Bild zu bleiben. Weil Johannes sich ans Alte Testament anknüpft, zeigt er uns, wie klar das Evangelium ist. Weil er es auch für uns wortwörtlich zusammenfasst. Was macht er? Er predigt eine Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. Schauen wir einfach als Beweis dafür nochmal auf Malachi 3. Seine Zitat hier aus dem Alten Testament, womit Johannes hier angekündigt wird, kommt aus Malachi 3, wir haben es vorhin gelesen. Da finden wir genau diese eine Botschaft. Gott ruft Israel zur Buße und er verspricht Vergebung der Sünden. Faszinierenderweise ist der Fokus von diesem Abschnitt aber eindeutig eher das Gericht. Johannes, wissen wir ja, ist der, der ankündigt, Jesus kommt und gibt Vergebung der Sünden. Allerdings in Malachi 3 sieht es ganz anders aus. Da heißt es, der Bote kommt, kündigt den Herrn an und der kommt und wird richten. Aber genau weil wir wissen, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen, wissen wir, dass wir Buße tun müssen. Wir brauchen Vergebung, weil das Gericht Gottes klar ist. Das sehen wir in Malachi 3, aber dann kommt dieser erstaunliche Satz in Vers 7. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Tut Buße und findet Vergebung für eure Sünden. Die eine Botschaft, die Gott an uns richtet. Und Johannes bereitet alles vor dafür, dass der Herr kommt. Er predigt und die Menschen kommen. Wir lesen es in Vers 5. Die kommen, tun Buße und lassen sich zur Vergebung der Sünden taufen. Johannes macht aber nicht nur die Botschaft klar, er macht auch klar, von wem diese Botschaft kommt. Das ist entscheidend. Es bringt nichts, Buße zu tun, wenn man die falsche Buße oder die Buße an den falschen Menschen richtet. Es ist nicht Johannes, der zu Buße ruft, auch nicht Markus. Es ist auch nicht Johannes, der vergibt, auch nicht Markus oder irgendwer anders. Es ist ganz alleine der dreieine Gott. Und auch das ist klar in der Bibel. Schauen wir nochmal in unseren Abschnitt hier, diese Verse. Das ist eindeutig das Evangelium, das der dreieine Gott an uns richtet. Es beginnt in Vers 1 mit dem Sohn. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieser Sohn ist Gott selbst. Auch das wissen wir aus Malachi zum Beispiel. Malachi wird zitiert. Und wer bereitet den Weg des Herrn? Also der Weg des Herrn soll bereitet werden, aber wer ist der Herr? Gut, der Herr ist Gott. Aber gleichzeitig ist es Jesus, der kommen soll. Und in ein paar Verse später in Malachi heißt es, der Herr selbst kommt zu seinem Tempel. Da ist nicht von einem anderen die Rede als Gott selbst. Der kommen soll, ist Gott. Und das war immer klar in der Bibel und es wird noch klarer, indem wie Johannes oder Markus es hier für uns aufarbeiten. Jesus Christus ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und genau das greift Johannes in Vers 7 auf. Es kommt der eine nach mir, der ist viel stärker als ich. Und ich bin nicht ansatzweise würdig, ihm den geringsten Dienst zu tun. Jesus Christus ist Gott selbst. Und schließlich sehen wir dann die Taufe. Was für ein Ereignis. Der Himmel öffnet sich und Gott spricht zu Jesus, der Vater zum Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und da haben wir dann Sohn und Vater. Der den Sohn Sohn nennt, ist der Vater. Und es ist eindeutig Gott, der zu Gott spricht. Und zuletzt haben wir den Geist auf eine erstaunlich intensive Weise in diesem Abschnitt anwesend. Wir haben Johannes, der sagt, ich taufe euch nur mit Wasser, aber der nach mir wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann geschieht das Erstaunliche, dass wenn Jesus von Johannes getauft wird, Jesus gleichzeitig mit dem Heiligen Geist getauft wird. Das heißt jetzt nicht, dass Johannes der ist, der Jesus mit dem Geist tauft, offensichtlich, sondern es ist eindeutig der Geist, der von sich aus Jesus als den verheißenen Messias bestätigt. Und es sind Geist und Vater, die gemeinsam Jesus mit Vollmacht ausstatten für seine Aufgabe. Und dann treibt Jesus nachher, der Geist Jesus nachher auch wieder an. Also wir sehen sogar, wie der Geist nicht nur einfach eine Kraft von Gott ist, eine Präsenz oder irgendetwas, sondern der Geist ist eine Person. Und Sohn und Geist und Vater arbeiten verwoben und untrennbar an der gleichen Sache. Der Vater ist es, der den Sohn mit dem Geist tauft. Aber Johannes sagt, der mit dem Geist tauft, das ist Gott selbst. Weil er sagt, der nach mir kommt, der tauft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir sehen darin, dass Gott den Sohn mit dem Geist tauft und in der Aussage, dass Johannes sagt, der Sohn tauft mit dem Geist, eine weitere Bestätigung dafür, wie Vater und Sohn und Geist zusammengehören und eins sind. Es ist von Anfang an klar gewesen, wir glauben an einen dreieinen Gott. Und es gibt die eine Botschaft, die sich an uns Menschen richtet: Tu Buße und finde Vergebung für deine Sünden. Warum reite ich hier drauf wieder so rum? Wieso ist es so wichtig, dass wir das verstehen, wie klar diese Botschaft ist? Unser Glaube wird angegriffen. Bibelkritik, Irrlehren und Fragen, über die wir Christen uns ständig streiten. Und die Frage kommt auf: Ist denn das alles so klar? Lese ich einfach irgendetwas in die Bibel rein, was mir beigebracht wurde als Kind? Kann ich dem Evangelium wirklich vertrauen? Woher weiß ich überhaupt, dass die Bibel so klar ist? Und oft kommen diese Zweifel vermutlich, ohne dass wir es überhaupt merken. Die wenigsten von uns würden tatsächlich sich Argumente der Bibelkritik zu Herzen nehmen. Aber wie oft sind wir in unserem Alltag so leicht zögerlich darin, uns Gott hinzugeben, von ganzem Herzen zu vergeben einander, Sachen aufzugeben, um der Nachfolge willen. Weil wir im Stillen immer wieder leicht zweifeln, ist das denn alles so klar und zuverlässig? Ja, die Bibel ist klar. Der dreieine Gott ruft auf zur Buße und er verspricht Vergebung. Die Botschaft ist so zweifellos. Damit ist die Bibel durchtränkt und sie ist unausweichlich. Und daran besteht kein Zweifel. Es ist wichtig, dass wir das festhalten und davon überzeugt sind. Das Evangelium ist klar. Mit dieser Einstellung hilft es dann auch, wenn man Bibelkritikern und allen anderen ihr Lehren begegnet. Was machen wir dann über den Streit unter Christen und wieso? Scheinbar gibt es ganz viele unterschiedliche Auslegungen. Scheinbar ist nicht alles klar. Das Problem dabei ist unser Stolz. Wir sind so stolz, dass wir immer gerne lieber das lesen, was uns gefällt, und wir hören lieber das, was uns nicht wehtut. Und dadurch kommt es natürlich, dass Menschen grundsätzlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wenn sie die Bibel lesen. Aber selbst bei all diesen Unterschieden gibt es viele Gemeinsamkeiten unter Christen, wo das eine Evangelium klar ist, weil es unausweichlich in der Bibel ist. Und daran kann man zum Beispiel gut erkennen, wer eine christliche Lehre vertritt und wer eine Irrlehre vertritt, wenn das Evangelium noch klar ist. Wir nennen uns reformiert. Das machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass in der reformierten Theologie, wie nirgendwo sonst, dieser eine klare Grundsatz in allen theologischen Fragen zur obersten Priorität gemacht wird. Es geht um den dreieinen Gott
und um das klare Evangelium. Und das ist eine weitere Ermutigung durch die Klarheit des Evangeliums. Wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr mit theologischen Fragen konfrontiert seid, geht vom Klaren und macht von da, geht zuerst zum Klaren und macht von da aus weiter. Wenn irgendeine Stelle schwer zu verstehen ist, können wir zuerst bei dem anfangen, was unmissverständlich ist. Und das Evangelium ist der Schlüssel für die ganze Bibel. Und wir können von da aus versuchen, alles andere zu verstehen, es einzuordnen. Wie hängt es im Zusammenhang? Wie steht es im Zusammenhang mit dem Evangelium? Wie beleuchtet es das Evangelium? Was lerne ich über meine Position vor Gott an dieser Stelle? Solche Fragen. Alles in der Bibel hängt mit dem Evangelium zusammen. Und so gibt uns die Klarheit des Evangeliums einen wunderbaren Schlüssel für all diese schwierigen Fragen. Das ist also, was der Johannes der Täufer uns klar macht, worum es geht und wie Jesus die Erfüllung von allem ist. Er bereitet die Erfüllung durch Jesus vor. Und wenn es eben um die Erfüllung geht, dann wissen wir, weil das Markus-Evangelium ist ja abgeschlossen, dies ist ja nur die Einleitung zu dem ganzen Evangelium. Johannes sagt, ich bin der, der auf die Erfüllung hinweist. Das heißt, jetzt kommt die Erfüllung durch Jesus Christus. Und wir sehen die Einsetzung dieser Erfüllung in der Taufe. Ne? Gott drückt auf so klare Weise, sagt der Vater und Geist zusammen, drücken aus, dieser Jesus ist der Verheißene, der Mensch nach meinem Wohlgefallen. Und das ist die nächste Ermutigung, dem Evangelium zu folgen. Tue Buße und finde Vergebung für deine Sünden, denn das Evangelium von Jesus Christus ist vollendet. Diese klare Ankündigung von dem Herold, dieser letzte Hinweis, jetzt geht es los, jetzt beginnt das Ende, ist für uns eine klare Ermutigung, dem Evangelium zu glauben, weil wir ja weit nach Johannes kommen. Wir wissen, was mit Jesus danach geschehen ist. Wir wissen, dass er erfüllt hat. Der König des Herolds ist gekommen. Und der König des Herolds hat gemacht, was er gesagt hat, was er machen wird. Worauf das ganze Alte Testament hingewiesen hat. Wo, es ist ja nicht in 1. Mose 1 lesen wir ja nicht ganz klar, Wort für Wort, Jesus Christus aus Nazareth wird kommen und wird das und das tun. Sondern wir finden aufgebaut, es wird immer deutlicher gemacht. Erst kommt die Sünde, dann kommt die Verheißung von Gott, die Sünde wird weggenommen werden durch ein Nachkommen von Eva. Und darauf wird aufgebaut, die Verheißung am Abraham, der Bund mit Mose. Es wird immer weiter darauf aufgebaut und das Evangelium wird immer klarer dargestellt im ganzen Alten Testament. Und alles baut auf Jesus hin. Aber jetzt ist Jesus da. Und Jesus hat alles erfüllt. Er ist der eine, der kommen sollte. Das war's. Es gibt keine weitere Offenbarung durch irgendwelche Propheten. Es kommt nicht noch etwas dazu, was vielleicht passieren könnte, was passieren sollte. Es ist alles fertig. Jesus sagte, es ist vollbracht. Ja, es gibt noch Dinge, die ausstehen. Am Ende kommt das Gericht. Aber für das, worum es geht im Evangelium, darum, dass du und dass ich gerettet werden, ist alles vollbracht. Das ist unglaublich wichtig, damit wir dem Evangelium vertrauen können. Wir dürfen Buße tun und dürfen darauf vertrauen, dass wir Vergebung finden. Und dass nicht noch etwas dazukommt, was irgendetwas an diesem Arrangement ändert. Auch damit unterscheidet sich das Christentum sehr erheblich von allen anderen Religionen. Es wurde einmal festgelegt, was wir tun müssen. Und es wurde dabei auch schon festgelegt, dass alles fertig und möglich ist, auch für dich, jetzt gerettet zu werden. Es spielt keine Rolle, was du in 10 Jahren noch passiert. Es spielt keine Rolle, was morgen passiert, was du morgen tust. Wenn du an Jesus Christus festhältst, wenn du Buße tust, hast du Vergebung für alle deine Sünden. Das liegt daran, dass in der Geschichte, in der Vergangenheit, sicher geschehen ist, was wir im Evangelium lesen. Deswegen dürfen wir dem Evangelium vertrauen. Es kommt nichts weiteres hinzu. Es ist fertig. Auch daran können wir wieder sehr gut unterscheiden, wem wir Glauben schenken sollten, wenn er über die Bibel redet, und wem nicht. Es gab viele Kirchen in der Vergangenheit, die immer wieder weitere Dinge ergänzt haben, wo nicht mehr klar war, nicht mehr sicher war, wie man in den Himmel kommt, wo auf einmal Ungewissheiten über die Zukunft aufgebaut wurden. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus hat es vollbracht. Wir warten nicht auf einen zweiten Messias. Wir warten auf nichts mehr, was geschehen muss. Wir haben alles, was wir brauchen, um jetzt gerettet zu werden. Darum tu Buße und finde Vergebung für deine Sünden, denn das Evangelium von Jesus Christus ist vollendet. Jetzt ist die Frage, was ist Buße eigentlich? Was ist das Evangelium und warum müssen wir eben glauben? Das ist unser dritter Punkt. Tu Buße und finde Vergebung für deine Sünden, denn das Evangelium von Jesus Christus ist deine einzige Hoffnung. Jetzt, wo klar ist, dass wir dem Evangelium glauben können, dass es zuverlässig ist, dass es sich nicht mehr ändert und dass es für uns verständlich ist, stellt sich die entscheidende Frage, was ist es denn jetzt letztendlich? Und damit fangen wir vorne an. Bei der Sünde. Wir müssen Buße tun, das ist die Aufforderung. Und die Buße brauchen wir für unsere Sünde. Wir lernen von den Menschen aus Judäa, die alle zu Johannes kommen, was Buße bedeutet. Sie kamen zu Johannes und wurden getauft, wenn sie ihre Sünden bekannten. Die Aufforderung zur Buße ist die Aufforderung zu bekennen, dass du voller Sünde bist. Das sollten wir niemals vergessen, dass das Evangelium damit beginnt. Und wir sehen es in Malachi sehr deutlich, wie dramatisch diese Sünde ist. Und wie jeder von uns davon betroffen ist. Und wie fürchterlich Gottes Gericht über die Sünde ist. Es gibt kein Evangelium ohne die Erwähnung der Sünde. Auch das ist wichtig. Und dann kommt die Buße als ein Angebot quasi, wo wir von unserer Sünde befreit werden können. Wir haben das Problem der Sünde, es ist offensichtlich. Und was uns jetzt gesagt wird, wie wir von dieser Sünde loskommen, ist die Buße. Es ist nicht ein Regelkatalog, es ist nicht ja, eine Gerechtigkeit, die sagt, änder dich, mach alles richtig und dann wirst du in den Himmel kommen, sondern es ist das Bekenntnis davon, dass du ein Sünder bist und eine Bezeugung davon, wie erschüttert und erschrocken du darüber bist, wie schlimm dein Leben ist. Das ist Buße. Und auch damit unterscheidet sich das Christentum erheblich von allen anderen Religionen. Die Buße ist eine dramatische Richtungsänderung. Du siehst ein, dass deine Taten und dein Denken und dein Fühlen der Vergangenheit falsch war und du willst etwas anderes. Wenn du einsiehst, dass das in der Vergangenheit falsch war und dass das, was Gott dir sagt, richtig ist, dann ändert sich dein Leben nachhaltig. Buße ist nicht etwas, was einmal in der Vergangenheit geschieht. Buße ist ein permanenter Prozess, eine Lebenseinstellung. Ich richte mich nach dem, was Gott sagt, was richtig ist. Mit allem, was ich kann. Nicht, weil ich dadurch gerechter werde, nicht, weil ich dadurch ein besserer Mensch bin und in irgendeiner Weise mir was verdienen kann, sondern weil ich verstanden habe, dass es das Richtige ist und dass alles andere fürchterlich schlecht ist. Und Buße stellt fest, dass wir dieses Richtige und Gute nicht erreichen können. Es gibt keine Rettung dadurch, dass wir das Gute erfüllen. Auch das müssen wir klar bezeugen. Es gibt nämlich das große Problem von Gottes Wohlgefallen. Das ist das schöne Wort, was hier verwendet wird. Gott muss alles richten, an dem er keinen Gefallen hat. Wohlgefallen. Egal, was wir tun, es ist niemals gut genug für dieses Wohlgefallen. Darum hilft uns nichts anderes, als Gott das zu bekennen und auf seine Gnade zu hoffen. Das ist Demütigung. Das ist Eingeständnis, dass ich einfach nicht gut bin. Und das ist hart. Aber daran müssen wir festhalten. Und dann ist die Verheißung: Finde Vergebung für deine Sünden. Gott wird Mensch. Das ist die erstaunliche Geschichte des Markus-Evangeliums, die auf diese Einleitung hin folgt. Gott selbst wird Mensch und stirbt, um für unsere Sünde zu bezahlen. Gott wird ein vollkommener Mensch. Jesus tut keine Sünde. Wir haben diese kurze Erwähnung über die Wüstenzeit von Jesus. Er war 40 Tage in der Wüste und wurde direkt persönlich vom Satan versucht. Aber er hat nicht gesündigt, wissen wir. Und so verdiente er sich eine Gerechtigkeit, die er an uns weitergeben kann. Es gibt keine Gerechtigkeit für uns, außer die, die Jesus uns schenkt. Jesus gibt Vergebung für den, der Buße tut. Und diese Vergebung ist nicht nur ein Dulden von dir. Ja, okay, ich schaue drüber hinweg, aber nicht nochmal, Freundchen. Nein, diese Vergebung ist eine vollkommene, aufrichtige und perfekte Vergebung. Es gibt dann nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Jesus Christus gibt dir seine vollkommene Gerechtigkeit, wenn du Buße tust. Und so erhältst du Vergebung für deine Sünden. Und was geschieht ist, du bekommst mit Jesus nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Kindschaft Gottes. Und Was Gott, der Vater, am Ende zu dir sagt, wenn er dich anschaut in Jesus Christus, ist: Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Verheißung der Vergebung. Und das bekommen wir nur durch Jesus Christus. In allem, was passiert, in allem, was wir in dieser Welt erleben, in allem, was uns herausfordert, ob Krankheit, ob Alter, ob Armut, ob was auch immer für Feindschaften wir erleben, über dem, der Buße tut und Vergebung findet, steht dieser Ausspruch: Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Und das sagt der allmächtige Gott. Das ist die einzigartige Verheißung des Evangeliums. Und darum sollten wir ermutigt sein, immer wieder mutig Buße zu tun und Vergebung für unsere Sünden zu finden. Denn das Evangelium von Jesus ist klar. Es ist vollendet und es ist unsere einzige Hoffnung. Amen.